Unclean spirit!
Show up your ass!
In the name of our Lord Jesus Christ! It is he who commands you! He who flung you! And your family!
Fuck him!
Be gone!
Fuck him, Garrett!
A worse creature!
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Ballsports, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Rebellen hat der Fußball viele hervorgebracht. Günther Netzer beispielsweise, der große deutsche Rebell am Ball. Er stritt sich mit seinem Trainer so sehr, dass die beiden teilweise wochenlang nicht mehr miteinander sprechen mochten. Legendär ist seine Selbsteinwechslung gegen den Willen des Trainers und sein folgender Torschuss zum Sieg. Ein offenes Aufbegehren gegen die Obrigkeit. Ein Rebell, wie er im Buche steht. Weniger bekannt ist, dass er im selben Spiel lange vor der Verlängerung eigentlich auf den Platz sollte, nur nicht wollte. Die spielen auch ohne mich gut genug, soll er gesagt haben. Ist das jetzt eigentlich rebellisch oder einfach nur dumm und arrogant? Wir haben ihn in der folgenden Aufzählung einfach weggelassen. Ich bin nie ein politischer Mensch gewesen, sagte Netzer und kümmerte sich lieber um seine schnellen Autos und seinen persönlichen Profit. Der Fußball, so zeigt das Beispiel Netzer, ist eben nur so rebellisch wie seine Zuschauer. In der wirtschaftlich aufstrebenden und dabei immer wohlhabender werdenden Bundesrepublik der 70er Jahre genügte es einfach nur, ein bisschen aufmüpfig zu sein. Und schon war man in den Augen der Gesellschaft ein gern gesehener Rebell. Wie rebellisch Fußball wirklich sein kann, zeigt sich eher an anderen Beispielen. Damit die Welt eine geordnete und vor allem unterhaltsame Weltmeisterschaft bekommt, müssen in Brasilien erst einmal die aufmüpfigen Bewohner der Favelas ruhig gestellt werden. Der Bau millionenteurer Stadien und der Mangel an funktionierender Trinkwasserversorgung in ihren Vierteln verträgt sich in ihrer Logik nicht miteinander. Und von dem Fest, was um die Spiele herum veranstaltet wird, werden sie wohl auch nicht besonders viel haben. Wer nichts hat, hat auch nichts von der WM. So ist das bei der FIFA. Dass die FIFA eben eigene rebellische Ansichten über den Fußball hat, hat sie bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Katar eindringlich gezeigt. Total aufmüpfig hat man die große Veranstaltung des Weltfußballs einfach mal an jemanden vergeben, der nichts damit zu tun hat und auch nichts damit anfangen kann. Und den im Anschluss ungläubig dreinblickenden Fans dieses Sports sagte man ganz rebellisch, dass man eben auch mal mutig was Neues probieren müsse. Totale Rebellion im Fußball also. Nur eben nicht von den Sklavenbauarbeitern in den Stadionrohbauten angezettelt, sondern vielmehr von den Rebellen ganz oben. Bei Rebellionen geht es eben immer auch ein wenig um Umverteilung. Manchmal von oben nach unten und manchmal von oben links nach oben rechts. Wir in der Redaktion 17 Grad bleiben gespannt, wie rebellisch die Weltmeisterschaft in Brasilien noch werden wird. Und ganz, ganz vielleicht gewinnt ja diesmal einer, von dem es keiner erwartet hätte. Hätte ja auch was von Rebellion. Irgendwie. Für die Originaltöne und die Interview-Mitschnitte bedanken wir uns bei Arte und den 11 Freunden.
Asbjørn Halvorsson wurde 1898 in Skarpsborg, Norwegen geboren. Halvorsson spielte ab 1909 für Skarpsborg FK, wo er bereits als Jugendlicher, als Mittelläufer in der ersten Mannschaft spielte. 1917 holte er mit seinem Verein den norwegischen Pokal und debütierte 1918 in der norwegischen Nationalmannschaft. 1920 nahm er mit der Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in Antwerpen teil. 1921 musste er als Mitarbeiter einer Schiffsmaklerfirma aus beruflichen Gründen nach Hamburg umziehen, schloss sich dem HSV an und wurde, abgesehen von den End-70ern und frühen 80ern des 20. Jahrhunderts, Teil der erfolgreichsten HSV-Mannschaft aller Zeiten. 1923 und 28 gewann er mit dem HSV die deutsche Meisterschaft. Dazu kam 1922 die deutsche Meisterschaft am grünen Tisch, auf die der HSV aus sportlichen Gründen verzichtete. Die Finalteilnahme 1924 und 10 norddeutsche Meistertitel von 1922 bis 1933. Wenige Monate nach der Machtübernahme der Nazis verließ einer der ersten ausländischen Stars im deutschen Fußball das Land. Zurück in Norwegen wurde er 1935 Trainer der norwegischen Nationalmannschaft. Bei der Teilnahme 1936 an den Olympischen Spielen in Berlin warf Norwegen im Viertelfinale überraschend das favorisierte Deutschland in Anwesenheit von Adolf Hitler aus dem Wettbewerb und gewann am Ende die Bronzemedaille. 1938 qualifizierte sich Norwegen unter Halvorsson für die WM in Frankreich und scheiterte nur knapp mit 1:2 nach Verlängerung am späteren Weltmeister Italien. Mit der Kriegserklärung und dem Einmarsch der Deutschen 1940 war seine Trainerkarriere beendet. Er setzte aber seine Arbeit im norwegischen Fußballverband fort. Nach der deutschen Besatzung blieb Halvorsson, der als Personalchef eines chemischen Betriebes in Oslo arbeitete, dem Sport verbunden und widersetzte sich sportpolitischen Vereinnahmen durch die Nazis und verwehrte angeblich dem Reichskommissar Terboven 1940 beim norwegischen Pokalendspiel den Zugang zur Loge, die dem norwegischen Königspaar vorbehalten war, das sich zu diesem Zeitpunkt im Exil aufhielt. Ausschlaggebend für die Verhaftung von Halvorsson im August 1942 war wohl eher seine Mitarbeit bei der Herstellung und Verbreitung der Whispering Times, einer illegalen Zeitung, die in 2 Ausgaben für Oslo und für das restliche Land erschien und Nachrichten der norwegischen Exilregierung über den Londoner Rundfunk verbreitete und Anweisungen zur Fortsetzung des Widerstands gab. Die Whispering Times diente vielen anderen Zeitungen des norwegischen Widerstands als Quelle. Kurz vor seiner Verhaftung war Halvorsson daran beteiligt, die Zusammenarbeit der illegalen Zeitungen zu verbessern und gemeinsam eine neue illegale Zeitung herauszugeben. Über das KZ Grini bei Oslo wurde er im Herbst 1943 in das KZ Natzweiler im Elsass deportiert und von dort in die Außenlager Neckar-Elz und Vaihingen. Im April 1945 wurde er nach einer Vereinbarung zwischen Heinrich Himmler und dem schwedischen Graf Bernadotte, die eine Freilassung hauptsächlich skandinavischer Häftlinge vorsah, nach Neuengamme verlegt und von dort mit schwedischen Rotkreuzbussen nach Schweden evakuiert. Über die Behandlung Halvorssons im KZ und seinen Gesundheitszustand am Ende der Haftzeit gehen die Darstellungen auseinander. Während einige Quellen aussagen, er sei während der Haft stets privilegiert gewesen, zum Beispiel als Revierschreiber und bei der Ankunft im KZ Neuengamme immer noch bärenstark gewesen, wenn auch mitgenommen von einer gerade überstandenen Flecktyphusinfektion, beschreiben andere Quellen ihn bei der Ankunft im Neuengamme als auf 40 Kilogramm abgemagert, an Typhus, Pneumonie, Rheuma, Fieber und schwerster Unterernährung leidend. Im Juni 1945 kehrt Halvorsson nach Norwegen zurück und wird Generalsekretär des norwegischen Fußballverbandes. Mit nur 56 Jahren verstirbt er 1955, vermutlich an den Spätfolgen der Lagerhaft. Dass Halvorsson seinen alten HSV-Mitspieler Tull Harder, der teilweise als SS-Mann im KZ Neuengamme tätig war, getroffen hat, ist nicht belegt. Thank you.
batido. Eu não tinha decidido.
Rashid McLoofy hatte Pech. Am Tag, als seine Kollegen vor der Kolonialmacht Frankreich fliehen wollten, lag er im Krankenhaus. Und er hatte Glück. Als er sich als letzter der neu gegründeten algerischen Nationalmannschaft einen Tag später absetzte und ein französischer Zöllner an der Schweizer Grenze davon einfach noch nichts mitbekommen hatte. In Algerien tobt der Unabhängigkeitskrieg zwischen der FLN, der Nationalen Befreiungsfront Algeriens, und der französischen Armee. Im Herbst 1957, kurz nach der Schlacht von Algier, entschied die Führung der FLN, eine algerische Nationalelf aufzubauen, um der Forderung nach Unabhängigkeit von der Kolonialmacht international ein Aushängeschild zu verleihen. Im Geheimen wurde Kontakt zu in der französischen Liga spielenden Algeriern aufgebaut. Einige wurden davon überzeugt, ihr sicheres Leben als Fußballprofi aufzugeben und sich dem Kampf gegen die Kolonialmacht anzuschließen. Rashid McLoofy, Stürmer bei AS Saint-Étienne, war einer davon.
Das Abenteuer beginnt, aber für Rashid läuft es nicht gut. Er verletzt sich am Kopf und muss in Saint-Étienne ins Krankenhaus. Abreise sollte am Sonntag sein, aber am Sonntag kann er nicht fahren. Also holen ihn zwei andere Spieler am nächsten Tag ab. Im Morgengrauen holen sie ihn aus dem Krankenhaus und dann fahren sie in Richtung Schweiz. Sie kommen als Letzter an der Grenze an. In der Zwischenzeit ist schon gemeldet worden, dass die algerischen Spieler auf der Flucht sind. Die Zöllner erkennen McLoofy sogar, aber sie haben die Durchsage noch nicht gehört. Und so plaudern sie noch ein wenig über Fußball und das Spiel vom Vortag in Saint-Étienne. Und dann werden sie einfach durchgewinkt. Es war wahrscheinlich eine Sache von Minuten.
McLoofy war einer der wichtigsten Spieler der von der FLN sogenannten Unabhängigkeitself und darüber hinaus einer, der ein besonders hohes Risiko bei einer Aktion einging. Als Mitglied der französischen Armee war er seit seiner Flucht fahnenflüchtig. Und er war auch einer der Spieler, der besonders wertvoll für die FLN-Auswahl war. Denn vor seiner Flucht war er bereits mehrfacher französischer Meister geworden und ein wichtiges Mitglied der französischen Nationalelf. Wäre der Aufstand gescheitert, wäre ein ruhiges Leben oder gar eine Rückkehr in den Profisport für ihn nicht mehr möglich gewesen. Er hat durch die Flucht alles auf eine Karte gesetzt.
So viermal
französischer Meister, einmal Coupe de France.
Viermal für die französische Nationalmannschaft.
Viermal, ja.
Bevor das alles passierte.
Ich war ein bisschen das verwöhnte Kind vom Fußball in Saint-Étienne. Aber ich hatte ja Augen und Ohren. Jeder Algerier, und sei er noch so gut versorgt, ob nun in Algerien oder in Frankreich, wusste doch, dass er in Algerien niemals als Franzose gelten würde. Nach dieser Abreise gab es kein Zurück. Für mich jedenfalls. Ich wusste, dass ich nie wieder in der französischen Nationalmannschaft spielen würde. Oder in Saint-Étienne. Das war vorbei.
Der Anfang der Unabhängigkeitself war eher bescheiden. Nur 10 Mitglieder gab es zu Beginn und in den ersten Spielen musste ein zusätzlicher Mann gesucht werden. Auch die Gegner waren nicht leicht zu finden. Viele Mannschaften Afrikas weigerten sich ebenso wie große und bedeutende Mannschaften Europas. Allein im damaligen Ostblock oder in ehemaligen Kolonialstaaten fanden sich Gegner.
Es war ja eine Propagandamannschaft. Sie reiste durch Osteuropa, um zu demonstrieren, dass das Land eine Nationalmannschaft hatte, die Fußball spielen konnte, die siegen und dabei eine wirklich gute Show abliefern konnte.
Das war unsere Aufgabe. Wir mussten reisen, Werbung machen, Propaganda, Geld sammeln, die algerische Revolution bekannt machen. All das war die Aufgabe der FLN-Mannschaft.
Die internationalen Instanzen des Fußballs haben ihnen nichts geschenkt. Die FIFA erkannte sie nicht an, im Gegenteil. Sie drohte jeder Mannschaft mit Strafe, die gegen das FLN-Team antreten würde.
Wie viele Spiele die Unabhängigkeitself trotz des Widerstandes der FIFA austragen konnte, ist bis heute nicht ganz geklärt. Da die Mannschaft in den folgenden Jahren nach der Gründung stark anwuchs, konnte sie teilweise 2 Spiele gleichzeitig austragen. Bekannt sind mindestens 83 Spiele, von denen sie 57 Partien für sich entscheiden konnten. Für McLoofy war der sportliche Anspruch häufig nicht hoch genug. Durch das FIFA-Verbot traf die Unabhängigkeitself häufig nur auf deutlich schwächere Gegner. McLoofy sagte: 4 Jahre lang habe ich zu leichte Spiele bestritten und nie sonderlich hart trainiert. Ich hatte das Gefühl für Anstrengung und die Notwendigkeit zu kämpfen verloren. 4 Jahre lang kämpfte Rachid McLoofy zusammen mit den anderen Spielern der algerischen Nationalmannschaft auf den Fußballfeldern für die Unabhängigkeit der französischen Kolonie, bis sie am 18. März 1962 ihr Ziel endlich erreicht hatten.
Auf diesen Tag hatten wir immerhin 4 Jahre gewartet. Wir als Fußballspieler. Das algerische Volk wartete schon seit 8 Jahren, seit 7,5. Die Freude war riesig, aber auch ein bisschen gedämpft, denn wir trauten der Sache nicht so ganz.
Als sie dann die Unabhängigkeit proklamierten, da war es soweit. Da wussten wir, jetzt ist es erreicht, jetzt sind wir unabhängig.
Nach dem Krieg wurde die Unabhängigkeitself aufgelöst. McLoofy kehrte zu seinem Verein AS Saint-Étienne zurück und erreichte mit ihm noch 3 Meistertitel. In seiner letzten Saison schaffte Saint-Étienne sogar noch ein Double und wurde sowohl französischer Meister als auch Pokalsieger. Bei einem daraufhin folgenden Empfang der Mannschaft durch den französischen Präsidenten wurde McLoofy von Charles de Gaulle mit den Worten geehrt: Sie sind Frankreich.
Eu gosto de mulher. dia, isso nem é normal. Eu sou assim, meio atrasadão, conservador, reacionário e caretão. Pra que ser diferente? Se eu fico sem mulher, eu fico até doente. Mulher que lava roupa, mulher que guia carro, mulher que tira roupa, mulher pra tirar sarro. Mulher, eu já provei. Eu sei que é bom demais, agora o resto eu não sei. Sei que eu não vou mudar, sei que eu não vou nem tentar. Desculpa esse meu defeito, eu juro que não é nenhum preconceito. Eu tenho amigo homem, eu tenho amigo gay, mas não sei lá, nem quero saber. Eu gosto é de mulher, eu gosto é de mulher.
Carlos Caselli spielte Anfang der 1970er für den chilenischen Hauptstadtclub Colo Colo und in der chilenischen Nationalmannschaft als Mittelstürmer.
Viele tun nicht, was sie tun müssten, aus Angst. Ich hatte auch Angst, aber mein Glaube an die Werte der Demokratie war stärker. Deshalb habe ich getan, was ich tun musste. Wir hatten eine wunderbare Atmosphäre im Land. Es herrschte ein Geist der Freundschaft, Liebe, Frieden, bis zum Putsch am 11. September 1973. Dann war alles vorbei. Ich hörte im Radio, dass Kampfflugzeuge den Präsidentenpalast bombardierten. Wo, dachte ich, hier, in Santiago? Warum sollten sie das tun? Die Regierung von Salvador Allende war frei gewählt. Er war im Volk überaus beliebt. Auch das Militär war loyal. Warum also sollte es nun putschen? Wie ist das möglich? Wir hatten doch alle an die Demokratie geglaubt. Ich war erschüttert, den Tränen nah. Wenn ich heute im Nationalstadion bin, vermischt sich in meinem Bewusstsein noch immer die Zeit vor dem Putsch mit der Zeit danach. Die Erinnerungen an all das Schöne, das wir vor 1973 hier erlebten, und an all das Schreckliche, das danach kam. Es wurde zu einem Konzentrationslager umfunktioniert. In den Kabinen wurden Oppositionelle gefoltert und ermordet. Und als die Narben der Gefangenen noch längst nicht verheilt waren, spielten wir wieder Fußball in diesem Stadion. Es war eine Partie, die sich in vielerlei Hinsicht in die absolut deprimierende Stimmung jener Tage fügte. Das Rückspiel der Qualifikation für die WM 1974 gegen die Sowjetunion. In Moskau hatten wir ein Unentschieden geholt, 0-0. Doch in der Nacht vor dem Spiel, am 20. November 1973, erfuhren wir, dass die Russen nicht antreten würden. Mehr noch, sie waren erst gar nicht nach Chile gereist, aus Protest gegen den Austragungsort und die Gräuel, die dort stattgefunden hatten. Ich selbst habe nie Zweifel daran gelassen, dass ich gegen jede Art der Diktatur war und immer noch bin, egal ob von rechts oder links. Doch ehrlich gesagt, zum damaligen Zeitpunkt hielten meine Mannschaftskollegen und ich nichts von der Vermischung von Fußball und Politik. Welch eine bizarre Situation am nächsten Tag. Mir wurde klar, dass sich Fußball und Politik doch nicht so leicht voneinander trennen ließen. Das ganze Stadion war voll mit Soldaten, einige von ihnen eskortierten uns sogar auf den Platz. Und dann standen wir auf dem Rasen, allein, ohne Gegner, 11 Chilenen in diesem riesigen Stadion. Wir kamen uns aber nicht nur auf dem Platz ziemlich alleine vor, auch die Ränge waren so gut wie leer. Das Nationalstadion fasste damals an die 100.000 Zuschauer, an diesem Tag waren es höchstens 15.000. Plus 11 Männer auf dem Rasen. Das war das Absurdeste, was ich je erlebt habe. Ich wäre am liebsten sofort wieder gegangen, doch der österreichische Schiedsrichter wies uns darauf hin, dass die Partie angepfiffen werden müsste, um die Qualifikation sicherzustellen. Wir gegen niemanden. Unsere drei Stürmer schoben sich den Ball ein paar Mal hin und her. Zum Schluss schoss Francisco Valdés ihn zum 1:0 ein. Der Schiedsrichter musste die Partie nach dem Tor direkt abpfeifen. Es war ja niemand da, der den Wiederanstoß hätte ausführen können. Wir fuhren also zur WM. Doch nicht als freies Land, sondern als Unrechtsstaat. Einige Tage später wurden wir zu einem Empfang zitiert. Diktator Augusto Pinochet wollte uns persönlich gratulieren. Ich erinnere mich genau, ich hörte Schritte und plötzlich öffneten sich die Türen und dieser Typ kam herein. Sein Gesichtsausdruck, so dreckig, so mies, er sah aus wie der Teufel. Diesem Mörder konnte ich die Hand nicht geben, im Leben nicht. Als er mir seine schließlich entgegenstreckte, blickte ich ihm nur in die Augen und sagte: »Sie wissen doch vom Leid der Gefangenen.« »Und er?« Er steckte sich die Finger in die Ohren und sagte: »Reden Sie nicht davon, ich will davon nichts hören.« Es fühlte sich an, als würden 1000 Stunden vergehen. Wahrscheinlich waren es nur 10 Sekunden, dann ging er weiter. Ich hatte diese Pflicht als Mensch. Ich spürte in meinem Rücken das ganze chilenische Volk, das unter Pinochet und seinem Terror litt. Ich bin kein gewalttätiger Mensch, ich kann mich nicht auf das Niveau von Mördern herablassen, aber ich musste wenigstens sagen, was ich denke. Ein halbes Jahr später, ich spielte mittlerweile in Spanien und wollte meine freien Tage daheim verbringen, holte meine Familie mich vom Flughafen ab, doch es war anders als sonst. »Ist etwas passiert?«, fragte ich. Da begann meine Schwester zu schluchzen. Und mein Vater, der liebste Mensch der Welt, machte ein trauriges Gesicht. »Wir erzählen es dir zu Hause, Carlito, nicht hier«, sagte er. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, was ich dann erfahren musste, noch immer. »Ich wurde festgenommen«, sagte meine Mutter in ihrem Zimmer zu mir. »Festgenommen und gefoltert.« »Mama, hör auf«, sagte ich. »Mit so etwas scherzt man nicht.« Dann drehte sie sich zum Licht und zeigte mir die Brandwunden an ihrer Brust. Sie nahm mich in ihre Arme und ich weinte wie ein Kind. Sie wollten mich bestrafen. Und sie trafen mich am schlimmsten, indem sie meiner Mutter Schmerzen zufügten, weil ich Pinochet den Handschlag verweigert hatte, weil ich Nein zur Diktatur gesagt hatte. Aber sie brachen mich nicht, denn ich hatte getan, was ich tun musste.
Die Bilanz der Militärdiktatur am Ende der 1980er Jahre, mehr als 4000 ermordete Chilenen, tausende Verschwundene und zeitweise bis zu 150.000 politische Gefangene. Todeskommandos, Folter und Mord und schließlich 100.000 Exilanten. Für den 5. Oktober 1988 plante die Junta ein Referendum. Dabei ging es darum, für oder gegen die Verlängerung der Amtszeit Pinochets zu entscheiden. Es ging darum, ob Pinochet noch weitere 7 Jahre im Amt bleiben oder ob ihn die Chilenen mehrheitlich diese Verlängerung verweigern würde. Alle Prognosen sagten den Sieg Pinochets voraus. Carlos Caselli beteiligte sich an der Kampagne für das No-Bündnis. Ein wichtiger Teil der Kampagne waren kurze TV-Spots. Erstmals seit dem Putsch wurde der Opposition ein Sendeplatz im Fernsehen zugewiesen, wenn auch spät nachts. In einem dieser Spots war Carlos Caselli und seine Mutter zu sehen, die über ihre erlittene Folter berichtete. Angeblich soll dieser Spot ca. 7% der Unentschlossenen dazu bewegt haben, mit Nein zu stimmen. Das Referendum endete mit einer Mehrheit, 55%, gegen eine weitere Amtszeit Pinochets. Vielen Dank an die 11 Freunde und Dirk Gieselmann, der den Text von Carlos Caselli protokolliert hat.
Dançar só com você até seja um egoísta, mas vou tirar você da pista. Estou pensando em outra coisa, pois a festa tá meio fraca, no mais tá cheia de babaca. Daqui a pouco a gente passa e vai dançar na minha casa.
Sokrates Vater, ein Mann aus ärmlichen Verhältnissen, hatte seine drei Söhne nach griechischen Philosophen benannt, in der Hoffnung, dass sie es ihren Namengebern einmal gleichtun würden, wenn auch vermutlich ohne Schierlingsbecher. Sokrates machte seinem Namen alle Ehre und erwarb sein Diplom in Medizin an einer der renommiertesten Universitäten Brasiliens. Während er die WM-Teilnahme 1978 noch wegen des Medizinstudiums absagen musste, gelang ihm zur Weltmeisterschaft 1982 der endgültige Durchbruch. Er erzielte einen der schönsten Treffer der WM-Geschichte beim 2:1-Sieg gegen die damalige UdSSR. Dennoch verpasste die Mannschaft 1982 wie auch 1986 den Weltmeistertitel, obwohl das Team um Sokrates noch heute als eine der talentiertesten Seleções in der Geschichte des brasilianischen Fußballs gilt. Sokrates, der 1,92 Meter groß war, aber nur Schuhgröße 41 hatte und berühmt für seine Absatzkicks und Steilpässe mit der Hacke war, galt als Enfant terrible des brasilianischen Fußballs. Nach eigener Aussage rauchte er täglich 20 Zigaretten, trainierte eher wenig, feierte aber umso mehr. Bei Corinthians Sao Paulo setzte er basisdemokratische Strukturen durch, die sogenannte Democracia Corinthiana, sodass die Spieler fortan alles bestimmten, von den Trainingszeiten bis hin zum Speiseplan. Zudem rief er die Fans dazu auf, sich gegen die Militärdiktatur und für die Demokratie zu engagieren. Zu seinen fußballerischen und politischen Mitstreitern gehörten der Kommunist und linke Verteidiger Wladimir sowie der junge Spieler Walter Casagrande. Während der zwei Meisterschaften 1982 und 1983 nutzten Casagrande und die Democracia Corinthiana immer wieder den Fußballplatz zur Demonstration ihrer politischen Einstellung, um beispielsweise in Trikots aufzulaufen, die den Slogan Demokratie jetzt trugen. Nachdem Sokrates seine Fußballkarriere beendet hatte, arbeitete er als Kinderarzt, war als Kolumnist für diverse Zeitungen tätig und komponierte sogar einige Musicalstücke. Ganz vom Fußball lassen konnte er jedoch nicht. Er meldete sich noch in seinen letzten Jahren immer wieder zu Wort, kritisierte die wachsende Bedeutung der Athletik im modernen Fußball, die einem schönen, ästhetischen und kunstvollen Spiel den Raum nehme, und befürwortete zum Teil recht absurde Reformvorschläge, die den Fußball attraktiver machen sollten. Trotz mancher Verirrungen, die auch einige von Sokrates' politischen Ansichten aus heutiger Sicht fragwürdig erscheinen lassen, erinnerte er mit seiner Auffassung von Fußball als individueller Kunst, den eleganten Hackentricks und wichtigen Toren, doch immer auch an eine Hoffnung, die nicht nur ästhetisch mit einem besseren Leben verknüpft war. Wie verkümmert diese Hoffnung in dieser 90-minütigen Traumwelt überhaupt bewahrt sein mag, Sokrates' Spiel stand für deren zivilisatorischen Gehalt. Gerade in Brasilien war und ist der Fußball eine wichtige und durchaus ernstzunehmende Chance, wenigstens eine Zeit lang vom Sieg über die schmerzliche Realität und das alltägliche Elend zu träumen. Und davon, dass es auch abseits des Sportplatzes einen würdigeren und besseren Zustand geben müsste als den, welchen das Leben sonst bereithält. Mit nur 57 Jahren verstarb Sokrates 2011 im Albert Einstein Hospital in Sao Paulo.
deixadas
pelo tempo perdido.
Uma vez, só te peço uma vez.
Die Leute brachten sich gegenseitig um, aber hier in der Schule lebten die Träume. Träume, die in den Köpfen der Jungen entstanden. Sie spielten zusammen, während sich draußen ihre Väter und die politischen Führer bekämpften. Das Training ist eine exzellente Art der Rehabilitation. Die Psychologie eines Mannschaftssports basiert auf Freundschaft, auf dem Kollektiv, der Gemeinsamkeit. In einer Mannschaft mit 11 Spielern gehört jeder dazu. Jeder muss etwas beitragen. Das war die Botschaft, die wir den Jungs mitgegeben haben, vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs, dass wir gemeinsam stärker sind. Das war wie eine Waffe für die Jungs, für mich, für alle Trainer, die Trainer, die hier arbeiten, war es eine Art des Widerstands. Als Fußballer muss man hungrig bleiben nach Wahrheit und Gerechtigkeit und nach Güte. Diese menschlichen Eigenschaften, die so wertvoll sind. Ich würde sagen, das Wichtigste ist, zusammen zu leben und zusammen zu spielen.
Predrag Pasic kann auf große Momente in seiner Karriere zurückblicken. 1982 nahm der ehemalige Stürmer mit der jugoslawischen Nationalmannschaft an der WM in Spanien teil. Mit dem VfB Stuttgart erreichte er 1986 das DFB-Pokalfinale. Ein Jahr zuvor gewann er mit dem FK Sarajevo die Meisterschaft in Jugoslawien. Doch nichts von alledem bezeichnet der mittlerweile 55-Jährige als seine größte Errungenschaft. Der Höhepunkt seiner Karriere ist für ihn, dass er die Fußballschule Bubamara gegründet hat. Der frühere VfB-Profi eröffnete seine Fußballschule an einem besonderen Ort zu einer besonderen Zeit. In Sarajevo während des Bosnienkrieges in den 90er Jahren. Was sein Unterfangen zusätzlich erschwerte, seine Fußballschule ist für alle offen, egal welcher Ethnie oder Religion sie angehören. Und so brachte Pasic unter schwierigsten Bedingungen die Kinder der verfeindeten Gruppen in einer Sporthalle zusammen, während draußen in der belagerten Stadt der Krieg tobte. Es ist mir gelungen, Verbindungen zwischen den Kindern zu schaffen, sagt Pasic. So hat sich gezeigt, dass der Fußball wunderbar ist, um Freundschaften zu schließen. Derzeit rückt Pasic wieder mehr in den Fokus des öffentlichen Interesses. Pasic ist nämlich Protagonist in dem Dokumentarfilm Rebellen am Ball, der 5 Fußballer porträtiert, die ihre Stimme erhoben haben gegen Unrecht. 2013 wurde der Film auf dem Berliner Fußballfilmfestival 11mm gezeigt, zuvor lief er auch schon auf Arte. Für Pasic ist seine Fußballschule ein Ort, an dem die Kinder für das Leben lernen können, betont er. So vermittelt er sie auch an Sprachschulen weiter. Seit 20 Jahren gibt es die Bubamara mittlerweile. Mehr als 8000 Jungen haben sie durchlaufen. Pasic, der von 1985 bis 1987 in Stuttgart spielte, wurde besonders in der Anfangszeit vom VfB und dessen damaligen Manager Dieter Hoeneß unterstützt. 100 Bälle und zahlreiche VfB-Trikots bekam Pasic 1993. Zu Beginn liefen alle Kinder also nur im Stuttgart-Dress auf. Am Anfang des Krieges hatte ich nichts. Der VfB half mir sehr, sagt er. Noch immer verfolgt Pasic seinen früheren Verein. Er freut sich darüber, dass sein Landsmann Vedat Ibisevic so eine wichtige Rolle spielt. Und er hofft, dass der VfB wieder bessere Ergebnisse erzielt. Die Zukunft seiner Fußballschule sieht Pasic allerdings nicht so optimistisch. Es wird immer schwieriger, sie weiterzuführen, betont er. Finanzielle Unterstützung vom bosnischen Verband bekommt er nicht. Die Sponsorensuche gestaltet sich alles andere als einfach. Viele Politiker mögen es nicht, dass ich die Kinder durch die Fußballschule zusammenbringen will. Der Nationalismus ist hier noch sehr stark ausgeprägt. Obwohl der Krieg nun schon seit mehr als 20 Jahren vorbei sei, gäbe es immer noch so viel Hass, sagte Pasic. Ich kann das alles nicht verstehen. Langsam verliert man die Hoffnung.
We'll be right back.
Die Sendung, welche Sie soeben gehört haben, ist, da wollen wir uns nicht herausreden oder uns hinter billigen Ausreden verstecken, von nur mäßiger Güte und genügt in keinster Weise unseren üblichen Qualitätsstandards. Wir, die Redaktion 17 Grad, haben vollstes Verständnis für Ihre Enttäuschung und Ihre Verärgerung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lassen Sie uns Klartext sprechen. Die Leistung war unterirdisch und wir halten eine Erklärung für angebracht. Geplant war für die heutige Sendung eine Gesellschaftsanalyse, brillant, unterhaltsam und an Aktualität und Brisanz kaum zu überbieten. Wir hatten vom Feeling her ein gutes Gefühl und absolvierten sehr erfolgreich ein Trainingslager auf den Malediven und diverse Freundschaftssendungen. Allerdings hatten wir bereits in der Vorbereitungsphase irrsinniges Verletzungspech. Und durch die Erwartungshaltung, die von den Medien und Teilen der Fangemeinde bereits im Vorfeld aufgebaut worden ist, standen die Redaktionsmitglieder von Anfang an unter einem unmenschlichen Druck. Erschwerend kamen die klimatischen Verhältnisse hinzu, welche du so natürlich nicht gewohnt bist. Außerdem der, das muss man jetzt auch mal sagen dürfen, erbärmliche Zustand des Rasens. Hier wäre es eigentlich Pflicht der Landesmedienanstalten oder zumindest der Bundesnetzagentur gewesen, ein Machtwort zu sprechen. Ich meine, nee, ehrlich, unter diesen Bedingungen eine Sendung zu produzieren, wir leben hier schließlich in Mitteleuropa. Nun gut, wir wollen uns ja hier nicht in Ausflüchte flüchten. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass wir innerhalb der letzten 5 Monate bereits 2 sehr schwere Pflichtsendungen durchstehen mussten. Da helfen dann Redaktionsweisheiten wie eine Sendung dauert 60 Minuten, nach der Sendung ist vor der Sendung oder 7 Freunde müsst ihr sein, auch nicht mehr weiter. Man darf jetzt aber auch nicht alles so schlecht reden, wie es war. Wir Redaktionsmitglieder sind ja keine Roboter, sondern Menschen und dass wir unter diesen Bedingungen nicht ganz die Leistungen abrufen konnten, die du sonst so von uns gewohnt bist, liegt vermutlich sicher auch daran, dass wir mental vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt waren. Unser Problem ist, dass wir immer sehr selbstkritisch sind, auch uns selbst gegenüber. Wie auch immer. Jedenfalls lief das alles etwas unglücklich und dann kam auch noch Pech dazu. Gerade mal 48 Stunden vor der Erstausstrahlung änderte die FIFA das Reglement bezüglich Sendungsdauer. Statt der bisher vorgegebenen 60 Minuten nach DIN-Norm wird die Länge einer 70-Grad-Sendung nun neu in Tausendstelsekunden gemessen. Dies macht eine völlige Umstellung der hart eintrainierten Sendetaktik notwendig. Dass Konkurrenzredaktionen von dieser Reglementsänderung offensichtlich bereits Wochen vor der offiziellen Bekanntmachung gewusst haben, darüber möchte ich an dieser Stelle jetzt auch gar nicht sagen. Ich meine, immerhin leben wir hier doch nicht in Weißrussland. Da könnte ich das ja noch verstehen, dass man mit ein paar Scheinen sich einen ungerechten Vorteil erkaufen kann. Aber hier doch nicht. Und dann der Dauerregen und das Publikum mit diesem ewigen Getrommel und den Scheißtröten, verfluchte Scheiße. Da will ich mich ja gar nicht über die Unterkünfte beklagen. Die waren ja im Vergleich zur Verpflegung auf Deluxe-Niveau. Und der Trikotlieferant hat dann auch noch die Frechheit, uns eine Rechnung zu schreiben. Uns, der Redaktion 17 Grad, das hat doch mit Radiomachen nichts mehr zu tun. Das ist Betrug. Aufhängen sollte man die alle an.